Während Bruce den Wagen in die Spur Richtung Norden lenkte, dachte Justus scharf nach. White hatte sich bei seinem Gespräch mit Peter und Bob durch nichts verraten. Trotzdem hatten die beiden einen Grund gehabt, zurückzukehren und sich auf den Parkplatz zu schleichen. Nur welchen? Plötzlich kam dem ersten Detektiv die Erkenntnis. Unauffällig blickte er nach vorn auf das Ablagefach vor dem Beifahrersitz. Zwischen Zetteln, Kassenbons und einer Sonnenbrille lag ein weißer Kugelschreiber.
Nun, Justus, nachdem dieser etwas aufwühlende Teil des Abends hinter uns liegt und wir noch ein wenig Zeit haben, bis wir unser Ziel erreichen, schlage ich vor, du erzählst mir endlich, wie das feurige Auge in dieses alte Bergwerk gelangt ist.
Ich habe es dort versteckt.
Der junge Gus hat es Ramasidri Randor verkauft.
Vollkommen richtig. Aber der Stein, den er ihm verkauft hat, war eine Fälschung.
Gus hat mir die Geschichte von damals sehr detailliert erzählt. Er sprach von einer Fälschung. Aber die tauchte bereits viel früher auf und wurde von Mr. Randor als solche erkannt.
Das stimmt. Aber der Stein, den Randor uns schließlich abgekauft hat, war ebenfalls nicht das echte feurige Auge. Gus' Großonkel Horatio August hatte zwei falsche Fährten gelegt, nicht nur eine. Doch das erkannte damals keiner von uns.
Weiter.
Nachdem Mr. Randor Gus den Stein abgekauft hatte, schien der Fall für uns abgeschlossen zu sein. Dennoch ließ er mich nicht los. Ich wollte mehr über das feurige Auge und Horatios Geschichte erfahren. Bei meinen Nachforschungen bin ich irgendwann auf das wahre feurige Auge gestoßen, das sogar noch besser versteckt gewesen war als die zweite Fälschung.
In der Quecksilbermine?
Nein, es spielt auch keine Rolle, wo ich es fand. Wichtig ist nur, dass es nie meine Absicht war, es zu behalten. Eigentlich wollte ich es Mr. Randor geben, denn der hatte schließlich eine große Summe bezahlt und dafür nur eine Fälschung erhalten. Aber meine Versuche, ihn aufzuspüren, schlugen fehl. Gleichzeitig war mir klar, dass es gefährlich war, den Stein zu behalten.
Etwa wegen des Fluchs?
Natürlich nicht. Wegen Menschen wie Ihnen, Mr. White. Und wie wir sehen, hatte ich recht mit meiner Einschätzung.
Also hast du ein Versteck gesucht?
Ja. Wir machten damals einen Schulausflug nach Dalton und besichtigten die Mine. Dort fand ich den idealen Platz. Niemand würde das feurige Auge dort suchen.
Warum wissen deine beiden Freunde nichts darüber?
Die Suche nach dem feurigen Auge war mein Privatvergnügen. Als ich es schließlich fand, traf ich die Entscheidung, Peter und Bob nichts davon zu erzählen, um sie zu schützen.
Und warum wart ihr dann am Sonntag dort?
Ich fahre regelmäßig hin, um zu sehen, ob der Stein noch in seinem Versteck ist. Immer allein natürlich. Aber diesmal musste ich die beiden mitnehmen. Sie hätten sonst Verdacht geschöpft. Den wahren Grund kennen sie nicht.
Es hätte zu Horatio gepasst, zwei Fälschungen zu verstecken. Er war immer ein Geheimniskrämer. Schon damals, als wir gemeinsam in Indien waren.
Sie waren zusammen in Indien?
Ja, so ist es. Es war unser Auftrag, den Schatz des Maharajas zu finden.
Ihr Auftrag?
Ja. Horatio war einer von uns. Er gehörte zu Sphinx. Ich dachte, das wüsstest du. Er war älter als ich und eine Art Lehrer. Bei ihm sollte ich lernen, wie Sphinx arbeitet. Aber dann verschwand er allein nach Pleshiva. Und als er nach einigen Wochen zurückkehrte, behauptete er, nichts gefunden zu haben. Der Tempel der Gerechtigkeit sei verschwunden. Kein Wort über das feurige Auge und die silberne Hand. Ich weiß nur davon, weil ich die beiden Heiligtümer in seinen Sachen fand. Horatio behauptete dann, es seien nur billige Andenken.
Das haben Sie ihm geglaubt?
Ja. Ja, dass das gelogen war, erfuhr ich erst Jahrzehnte später. Vor knapp 3 Wochen, um genau zu sein. Als ich die alten Schriften aus dem Maharaja-Tempel las, in denen vom feurigen Auge und der silbernen Hand die Rede ist. Naja, wir werden gleich sehen, wie viel von deiner Geschichte der Wahrheit entspricht. Was hast du bei deiner Mission erfahren, Helena?
Die frühere Freundin von Horatio können wir abhaken, Gabriel. Ich war heute Abend bei ihr. Bonnie Newman weiß nichts über die alte Geschichte. Und selbst, wenn sie mal etwas gewusst haben sollte, die Alte ist inzwischen völlig plemplem und kann sich an gar nichts mehr erinnern.
Oh, wirklich schade.
Allerdings...
Allerdings was?
Als ich gerade dabei war, ihre Wohnung zu durchsuchen, klingelten zufälligerweise die beiden Freunde dieses Dicken da an ihrer Haustür. Sie hat sie wohl aber mit irgendwelchen Nachbarskindern verwechselt und wieder weggeschickt.
Egal. Wir brauchen Bonnie Newman nicht. Wenn wir das feurige Auge erst haben, ist der Rest nur noch ein Kinderspiel.
Eine halbe Stunde später erreichten sie Dalton und der Kastenwagen holperte über eine stockfinstere Staubpiste zur Quecksilbermine. Bruce parkte das Fahrzeug auf dem verwaisten Besucherparkplatz.
So, mein junger Freund, hier endet unsere Reise und jetzt raus. Ja. Wo müssen wir hin?
Da entlang.
Na dann vorwärts.
Ja.
Na, großartig. Der Türriegel ist mit einem Vorhängeschloss gesichert.
Ja, ist doch kein Problem. Ich habe einen Bolzenschneider dabei. Geh zur Seite, Helena. Na, bitte. Wer sagt's denn? Gelernt ist gelernt.
Dann mal hinein in die gute Stube.
Vielleicht sollte jemand hier draußen bleiben.
Warum?
Um Wache zu stehen, falls jemand kommt.
Na, Justus, Justus. Ein weiterer Täuschungsversuch? Wir gehen selbstverständlich alle. Helena, hast du die Taschenlampe aus dem Wagen mitgenommen?
Klar, Gabriel.
Na dann los. Und du bleibst immer schön vor mir, Justus. Ja.
Helena übernahm mit der Taschenlampe die Führung. Vikram, Justus und Mr. White folgten ihr. Bruce bildete das Schlusslicht. Der Hühner war wie eine wandernde Wand, an der niemand vorbeikam. Justus dirigierte die Gruppe die Besucherroute entlang. Mit jedem Schritt wuchs seine Angst. Plötzlich war er sich sicher, dass sein Plan scheitern würde. Zu viel war vom Zufall abhängig. Zu vieles konnte schiefgehen. Aber er konnte nicht mehr zurück. Dann erreichten sie den Raum mit dem Förderkorb.
So, wir sind da.
Schön. Wo ist das Versteck?
Da.
Das feurige Auge ist im Förderkorb? Wohl kaum. Der ist leer.
Nicht darin. Darüber, im Förderschacht.
Ich sehe nichts.
Es ist auch schlecht zu sehen, aber es ist da. In einer kleinen Höhlung in der Wand.
Hm? Wo denn?
Na, da oben.
Willst du etwa, dass wir in diesen maroden Förderkorb steigen, nach oben fahren und damit abstürzen?
Das Versteck ist da oben. Man kann es nur nicht sehen.
Man kann es nicht sehen. So wie den verschwundenen Tempel. Hat das feurige Auge sich unsichtbar gemacht, um sich vor den Augen der Ungläubigen zu schützen?
Es ist gleich da oben. Man bräuchte mehr Licht.
Sag mal, was lugt denn da für ein Papier aus deiner Gesäßtasche hervor?
Was?
Ja, was ist das? Helena, leuchte mal herüber.
Kein Problem. Hey!
Dieser Rotzbengel hat Helena die Taschenlampe aus der Hand geschlagen.
Hat noch jemand eine Lampe?
Nein, aber vielleicht gibt's einen Lichtschalter neben dem Förderkorb.
Nicht jetzt. Wir brauchen kein Licht. Ich habe auch so gesehen, was das für ein Zettel war. Eine Kopie aus einem Buch. Die Legende des Maharajas Tarwinder Singh. Du hast sie aus meinem Notizbuch. Du hast sie aus meinem Notizbuch gestohlen. Du hast das Notizbuch gelesen. Daher wusstest du so gut Bescheid. Über die silberne Hand. Über Sphinx. Über alles. Du hast mich die ganze Zeit angelogen. Du weißt in Wirklichkeit gar nichts. Die ganze Geschichte über das feurige Auge und dein Versteck hier in der Mine, das ist alles erstunken und erlogen.
Die Wahrheit wollten sie ja nicht hören.
Na, warte. Das war deine letzte Täuschung, Justus Jonas. Mich hierher zu locken, mir meine wertvolle Zeit zu stehlen. Für nichts und wieder nichts. Dafür wirst du bezahlen.
Och, es war nicht für nichts und wieder nichts.
Ach nein?
Nein, aber im Dunkeln ist das schlecht zu erklären.
Bruce, was hast du gerade über das Licht gesagt?
Neben dem Förderkorb ist ein Lichtschalter, glaube ich.
Dann mach Licht an.
Moment. Ich hatte noch ein Feuerzeug. Ah, hier. Ah, jetzt sehe ich was. Und da sind die Schalter. Moment.
Ah. 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 Oh. Der Dicke ist in den Förderkorb gesprungen.
Haltet ihn auf!
Ich versuch's ja.
Sie haben sich gerade geirrt, Mr. White. Das hier ist meine letzte Täuschung.
Auf der Erdoberfläche kam der Förderkorb zum Stehen. Justus sprang aus dem Drahtkäfig, blickte sich suchend um und fand ein großes Stück Wellblech. Er zog es bis zum Förderschacht und schob es halb in die Transportkabine hinein. Sollte es den Verbrechern gelingen, das Ding wieder in Bewegung zu setzen, würde das Metall den Förderkorb hoffentlich verkeilen. Nachdem das erledigt war, rannte Justus den Hügel hinunter. Es war so dunkel, dass er aufpassen musste, nicht zu stolpern. Er erreichte den Mineneingang. Die Stahltür stand noch immer offen. Dahinter lag der dunkle Gang. Und ganz am Ende tanzten die Lichter zweier Handys. Sie kamen schnell näher.
Da ist der Bursche!
Dich kriegen wir! Du wirst uns nicht einsperren!
Oh, doch!
Lass uns raus, du!
Aufmachen! Aufmachen!
Aufmachen!
Raus!
Justus rannte zurück zum Parkplatz und riss die Fahrertür des Kastenwagens auf. Zum Glück steckte der Schlüssel. Er sprang ins Fahrzeug und startete den Motor. Er wollte zurück zur Straße fahren. Doch da kam ihm ein Gedanke. Er hatte sie vorhin sicherlich nicht gesehen, weil sie einen anderen Weg zur Mine genommen hatten, seine cleveren Freunde. Er machte eine Kehrtwende und fuhr von der Hauptstraße weg, einmal um das Minengelände herum. Plötzlich erfassten die Scheinwerfer zwei Gestalten. Der erste Detektiv trat auf die Bremse. Im sandigen Geröll schlingerte der Wagen und stellte sich beinahe quer, bevor er zum Stehen kam.
Ah, hier steckt ihr. Ich suche euch schon überall, Kollegen.
Justus! Du lebst!
Natürlich lebe ich.
Wo warst du denn? Was ist passiert?
Geht's dir gut?
Was machst du in diesem Auto?
Kollegen, wir werden das alles klären. Aber ich brauche jetzt erstmal ein Telefon. Wir müssen sofort Inspektor Kotter verständigen.
Okay, ein Telefon. Hier.
Oh Mann.
Hier
ist
er. Danke.